Salz, Fett, Säure, Hitze. Die vier Elemente guten Kochens von Samin Nosrat. Um dieses Gericht zuzubereiten, gib diese Zutaten hinzu. Verwende diese Utensilien und befolge diese Schritte. Viele von uns sind es gewohnt, beim Kochen Rezeptanweisungen zu befolgen, in der Hoffnung, am Ende ein leckeres Gericht zu zaubern. Doch warum eigentlich genau diese Zutaten, diese Utensilien und diese Schritte? Darüber steht im Rezept oft nichts und wir müssen den Vorgaben einfach vertrauen. Das Problem dabei: je komplizierter die Anweisungen sind, desto schwieriger wird es, sie zu befolgen. Und je mysteriöser sie sind, desto riskanter erscheint es, davon abzuweichen. Das kann schnell jeglichen kreativen Spielraum rauben und damit auch die Freude am Kochen. Glücklicherweise gibt es ein paar einfache kulinarische Tricks, die dir nicht nur das Kochen erleichtern, sondern auch für kreative Freiheit und erstklassige Ergebnisse sorgen. Diese Blinks helfen dir dabei, das Zusammenspiel der vier Grundelemente des Kochens zu verstehen: Salz, Fett, Säure und Hitze. Blink Nummer 1. Verwende viel Salz für dein Kochwasser und achte beim Salzen auf die richtige Methode. James Beard, einer der Gründerväter der modernen US-amerikanischen Küche, fragte einmal: Wo wären wir ohne Salz? Wer sich der wichtigen Rolle von Salz in der Küche bewusst ist, kennt die Antwort: An einem sehr faden Ort. Also wollen wir uns ansehen, wie du dir die kulinarische Kraft des Salzes am besten zunutze machst. Stell dir vor, du kochst grüne Bohnen und sparst dir dabei das Salz. Was passiert? Ganz einfach. Wenn der Salzgehalt des Wassers zu gering ist, ist der Mineralgehalt des Wassers niedriger als der Mineralgehalt der Bohnen. Um das auszugleichen, wandert ein Teil der Mineralien aus den Bohnen ins Wasser, wodurch die Hülsenfrüchte fade und schlaff werden. Ist das Kochwasser hingegen ausreichend gesalzen, nehmen die Bohnen einen Teil der Mineralien daraus auf, wodurch sie sozusagen von ihnen gewürzt werden. Außerdem lässt das Salz die Bohnen weicher werden und schneller garen. Das Magnesium bleibt in den farbgebenden Chlorophyllzellen, sodass das frische Grün der Bohnen erhalten bleibt. Das heißt natürlich nicht, dass du grundsätzlich mit Salz nur so um dich schmeißen sollst. Verschiedene Gerichte erfordern unterschiedliche Mengen an Salz. Und je nachdem, wie viel Salz man benötigt, gibt es drei verschiedene Arten des Salzens. Bei der ersten Methode verwendest du eine Handvoll. Wie der Name schon sagt, greifst du dabei eine große Menge Salz mit der ganzen Hand und gibst es hinzu, indem du die Faust nach und nach öffnest. Sie kommt zum Einsatz, um das Kochwasser für Pasta oder Gemüse zu salzen. Ziel ist es, so viel Salz hinzuzufügen, dass das Wasser wie Meerwasser schmeckt, also bloß nicht zu sparsam sein. Wenn man Gemüse oder Fleischplatten salzen möchte, geht es eher um eine gleichmäßige Verteilung des Salzes als um große Mengen. Hier eignet sich die zweite Methode am besten, nämlich das Salzen aus dem Handgelenk. Dabei häuft man Salz in die nach oben geöffnete Handfläche und lässt es mit einem lockeren Schwenken des Handgelenks durch die Finger rieseln. Das solltest du so lange wiederholen, bis alles gleichmäßig gesalzen ist. Und schließlich ist da noch die gute alte Prise, also jene kleine Menge, die man zwischen zwei oder drei Fingern fassen kann. Sie ist das Mittel der Wahl, wenn es um Präzision geht, etwa bei kleinen Vorspeisen wie halbierten, hartgekochten Eiern oder Avocadoscheiben. Blink Nummer 2. Während Salz sich sogar in Süßspeisen gut macht, sollte Pfeffer mit Bedacht verwendet werden. Manch einer betrachtet Salz und Zucker als gegensätzliche Pole auf der Geschmacksskala. Doch weit gefehlt, denn beide können sich auf ganz köstliche Weise ergänzen. In der kulinarischen Welt ist Salz ein solches Multitalent, dass es sogar süße Gerichte verbessern kann. Die Superkraft des Salzes liegt darin, dass es die verschiedensten Aromen, auch Süße, verstärken kann. Das glaubst du nicht? Dann überzeuge dich am besten selbst, wenn du das nächste Mal Kekse backst. Teile den Keksteig dabei in zwei Hälften, einen mit Salz und den anderen ohne. Du wirst feststellen, dass die gesalzenen Kekse feine Geschmacksnoten aufweisen, die den ungesalzenen fehlen. Nuss-, Butter- und Karamellaromen, die deine Kekse gleich zweimal so gut schmecken lassen. Um dem auf den Grund zu gehen, reicht ein Blick auf die Hauptzutaten von Süßspeisen. Mehl, Eier, Butter und Sahne sind für sich genommen eher fade. Da kommt das Salz mit seinen geschmacksverstärkenden Eigenschaften wie gerufen, denn es holt das Beste aus den ansonsten ziemlich langweiligen Zutaten heraus. Aber Vorsicht, ein wenig Salz lässt die Geschmacksknospen tanzen, doch zu viel macht den Nachtisch ungenießbar. Hier ist also die Prise angesagt und nicht die Handvoll. Noch größere Vorsicht ist bei einem anderen Gewürz geboten, dem Pfeffer. Genau wie Salz kann Pfeffer Gerichten das i-Tüpfelchen an Würze verleihen. Aber beim Kochen solltest du ihn mit Bedacht einsetzen. Denn im Gegensatz zu Salz ist das scharfe Gewürz in einigen Landesküchen fehl am Platz. Zu vielen italienischen oder französischen Gerichten passt eine ordentliche Portion Pfeffer zum Beispiel hervorragend. Aber bei einem marokkanischen Gericht wäre es als Hauptgewürz ein kulinarischer Fauxpas. Das wäre nicht nur untypisch, die Aromen würden einfach nicht harmonieren. Statt Pfeffer verwenden die Marokkaner Kreuzkümmel. Türkische Köchinnen und Köche wiederum würzen mit Chilipulver. Und die Menschen im Nahen Osten geben Zaatar hinzu, eine Mischung aus Thymian, Oregano und Sesam. Das sind nur einige der zahlreichen Gewürzalternativen aus Küchen, die üblicherweise auf Pfeffer verzichten. Doch auch wer große Mengen an Pfeffer einsetzt, darf ruhig ein bisschen wählerisch sein. Probiere einmal die Sorte der Telly-Cherry-Pfefferkörner, die für ihr besonderes Aroma bekannt sind. Und noch ein Tipp: Mahle die Pfefferkörner immer erst kurz vor dem Würzen deines Gerichts, damit die aromatischen Öle optimal freigesetzt werden und du den vollen Geschmack genießen kannst. Blink Nummer 3: Auch Fett verstärkt den Geschmack. Aber Fett ist nicht gleich Fett. Fett mag zwar einen schlechten Ruf haben, aber stell dir einmal vor, ganz ohne Fett zu kochen. Was wäre ein Salatdressing ohne Olivenöl? Eine Wurst ohne Fettgehalt oder ein Croissant ohne Butter? Klingt nicht besonders verlockend, oder? Der Grund dafür liegt auf der Hand. Wie Salz ist auch Fett ein Geschmacksverstärker. Allerdings wirken beide auf unterschiedliche Weise. Während Salz den Geschmack verbessert und vertieft, bewirkt Fett, dass wir das ganze Aromaspektrum einer Speise schmecken können. Das liegt daran, dass Öle beim Kochen die Gewürznoten und Kochsäfte der Zutaten aufsaugen. Beim Essen bedeckt das geschmacksgesättigte Öl dann deine gesamte Zunge. So werden deine Geschmacksknospen länger stimuliert, als es beim selben Gericht ohne Öl der Fall wäre. Wenn du diesen Effekt selbst testen möchtest, dann gare einfach 2 Knoblauchscheiben. Eine brätst du in Olivenöl, für die andere benutzt du einige Teelöffel Wasser. Vergleiche anschließend den Geschmack der dabei entstandenen Flüssigkeiten. Du wirst merken, dass das Olivenöl wesentlich intensiver nach Knoblauch schmeckt als das Wasser. Wegen dieser geschmacksabsorbierenden Eigenschaften solltest du besonders aromatische Zutaten immer direkt ins Fett geben. Wenn du zum Beispiel einen Apfelkuchen bäckst, dann gib den Zimt und die Vanille direkt in die Butter oder Eier. Und zwar bevor du das Ganze mit den übrigen Zutaten mischst. So kannst du dir die Kraft des Fettes gezielt zunutze machen. Um noch mehr herauszuholen, solltest du Öle und Fette je nach Gericht auswählen. Denn sie spielen eine entscheidende Rolle, indem sie Aromen hervorheben, die regionalen Spezialitäten ihren einzigartigen Charakter verleihen. In vielen Gerichten des Mittelmeerraums und des Nahen Ostens übernimmt Olivenöl diese tragende Rolle. Doch nicht alle Olivenöle eignen sich gleich gut, da es enorme Qualitätsunterschiede gibt. Je besser das Öl, desto besser ist auch das damit zubereitete Gericht. Hier zu sparen und minderwertiges Öl zu benutzen, ist also keine gute Idee. Doch woran lässt sich hochwertiges Öl erkennen? Wie beim Wein gibt es hierfür nur einen sicheren Qualitätstest. Du solltest das Öl probieren. Und wie beim Wein hilft auch hier zu wissen, worauf du achten musst. Riecht das Öl frisch und intensiv? Weist es fruchtige und würzige Geschmacksnoten auf? Wenn ja, ist es wahrscheinlich gut. Riecht es wachsartig und schmeckt zu scharf oder bitter? Dann ist es vermutlich verdorben. Blink Nummer 4: Fett verleiht Knusprigkeit, aber ein gelungenes Ergebnis erfordert Übung. Laut dem US-amerikanischen Küchenchef Mario Batali ist das Wort knusprig das erfolgsversprechendste Adjektiv in der Nahrungsmittelwerbung. Warum? Ganz einfach. Menschen lieben knuspriges Essen. Doch wie bekommt man Speisen knusprig? Hier wird es ein bisschen komplizierter. Die kurze Antwort lautet Fett. Sehen wir uns zunächst die grundlegenden Zusammenhänge der Zubereitung knusprigen Essens an. Im Wesentlichen geht es darum, das Wasser an der Oberfläche verdampfen zu lassen. Dazu muss die gesamte Oberfläche auf über 100 Grad Celsius erhitzt werden. Doch weil die Oberflächen der meisten Pfannen und Zutaten nicht vollkommen glatt sind, benötigt man eine Substanz, die den Zwischenraum zwischen Pfanne und Essen ausfüllt. Diese Substanz ist Fett. Häufig in Form von Öl hat es den Vorteil, dass es sich auf über 175 Grad Celsius erhitzen lässt, bevor es anfängt zu rauchen. Außerdem verhindert Öl, dass der Inhalt der Pfanne kleben bleibt und verhilft Gemüse und Fleisch durch seine wärmeleitenden Eigenschaften so zu goldener, knuspriger Perfektion. Um diese Kunst zu beherrschen, braucht es meist etwas Übung. Vor allem gilt es, drei Dinge zu beachten. Erstens müssen Pfanne und Öl stark genug erhitzt werden, damit sie ihre Wirkung entfalten können. Heize dafür die Pfanne vor, bevor du das Öl hineingibst, und warte, bis das Öl heiß genug ist, bevor du die Zutaten hinzufügst. Zweitens ist es wichtig, in Pfanne und Öl genügend Platz für ihre Arbeit zu lassen. Im Idealfall solltest du immer nur eine Schicht in der Pfanne braten. Mehrere Schichten senken die Temperatur des Öls erheblich. Zudem fängt sich der Dampf zwischen den Schichten, sodass die Zutaten eher köcheln als braten. Die dritte und wohl kniffligste Herausforderung ist, genau die richtige Temperatur zu erreichen. Nicht zu heiß und nicht zu kalt. Das ist besonders wichtig bei Fisch und bei Fleisch. Wenn du Fisch in zu kaltem Öl brätst, saugt er das Fett auf und wird schwabbelig. Bei Fleisch dauert es zu lange, bis die Oberfläche knusprig wird, während das Innere zu sehr durchbrät und zäh wird. Ist das Öl hingegen zu heiß, passiert das Gegenteil. Die Oberfläche brennt an, aber das Innere bleibt roh. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, hier eine Faustregel. Das Öl sollte sich kräuseln und schimmern, aber nicht spritzen. Doch auch in diesem Fall gibt es von Gericht zu Gericht Unterschiede. Deshalb gibt es nur einen Weg, die Kunst der Knusprigkeit zu meistern. Üben, üben, üben. Blink Nummer 5. Säure kann köstlich sein, sollte aber ausgeglichen und klug eingesetzt werden. Manchmal finden wir etwas so lecker, dass uns beim bloßen Gedanken daran das Wasser im Mund zusammenläuft. Oder anders ausgedrückt, wir produzieren Speichel. Und kein anderer Inhaltsstoff lässt unseren Mund mehr Speichel produzieren als Säure. Die Kraft der Säure entfaltet ihre positive Wirkung am besten, wenn wir sie mit anderen Geschmacksrichtungen ausbalancieren. Denn wie Salz funktioniert auch Säure besser im Team als allein. Und ihre Kraft liegt darin, die übrigen Zutaten schmackhafter zu machen. Säure kann allerdings leicht übermächtig werden. Und genau hier liegt der Unterschied zwischen Salz und Säure. Wenn du beim Kochen zu viel Salz verwendest, wird ein Gericht ungenießbar. Um es zu retten, hilft nur, es mit salzfreien Zutaten zu verdünnen oder zu strecken, etwa mit Wasser oder Reis. Zu viel Säure kannst du hingegen begegnen, indem du sie ausgleichst, statt sie zu verdünnen. Denke dabei einmal an Limonade oder stell dir vor, du würdest Zitronensaft einfach mit etwas Wasser mischen. Das Ergebnis würde dir wohl immer noch den Mund zusammenziehen. Fügst du der Flüssigkeit allerdings noch etwas Zucker hinzu, erhältst du ein köstliches Erfrischungsgetränk. Säure lässt sich also einfach mit anderen Geschmacksrichtungen wie Süße, Bitterkeit oder Schärfe kombinieren, um etwas Säuerliches in eine echte Gaumenfreude zu verwandeln. Dabei solltest du allerdings noch eine weitere Eigenschaft im Hinterkopf behalten. Säure verstärkt nicht nur den Geschmack anderer Zutaten, sie verändert diese auch physikalisch und sollte deshalb klug eingesetzt werden. Wenn du zum Beispiel Gemüse und Hülsenfrüchte zusammen mit einer säurehaltigen Zutat kochst, wird ihre Schale durch die Säure verhärtet, sodass sich die Garzeit entsprechend verlängert. Nehmen wir an, du kochst Bohnen für einen Salat, dessen Dressing Essig oder Zitronensaft enthält. Die Säure des Dressings macht die Bohnen fest. Um dem entgegenzuwirken, kannst du die Bohnen von vornherein etwas länger kochen, damit sie weicher sind, wenn sie mit der Säure in Kontakt kommen. Blink Nummer 6. Beginne bei der Zubereitung säurehaltiger Gerichte mit der Kochsäure und füge dann Säure zum Abrunden hinzu. Wie beim Salz liegt das Geheimnis der Säure darin, sie gekonnt einzusetzen. Dazu solltest du ihre beiden Grundtypen und deren Funktionen im Auge behalten. Den ersten Typ nennt die Autorin Kochsäuren, den zweiten Säuren zum Abrunden. Dies ist auch die Reihenfolge, in der sie verwendet werden. Wie der Name schon sagt, bezeichnen Kochsäuren die säurehaltigen Zutaten, die du zum Kochen einer Speise verwendest. Sie dienen während des gesamten Kochvorgangs als Würzmittel. Gängige Beispiele sind etwa die Tomate in einer Spaghetti-Soße, der Essig oder Reiswein in einer Marinade oder der Weißwein in einem Risotto. Diese Säuren haben in der Regel einen relativ milden Geschmack, der das Gericht beim Kochen langsam und dezent durchdringt. Manchmal sind sie sogar so mild, dass man sie kaum bemerkt. Wie etwa beim Bœuf Bourguignon, einem französischen Schmortopf, der mit Rotwein zubereitet wird. Obwohl man ihn kaum schmeckt, ist der Rotwein für den besonderen Geschmack dieses Gerichts unerlässlich. Stärkere Säuren wie Zitronensaft oder Essig eignen sich wiederum hervorragend zum Einlegen von rohen Schalotten oder Zwiebeln, um deren Schärfe abzumildern. Der Fachbegriff dafür lautet Mazeration. Abgeleitet vom Lateinischen macerare, was mürbe machen bedeutet. Man beträufelt die rohen Zwiebeln einfach mit etwas Essig und lässt sie 15 bis 20 Minuten darin ziehen, bevor man sie kocht oder in einen Salat gibt. Das Ergebnis sind weichere, mildere Zwiebeln, die noch einen weiteren Vorteil haben. Sie verursachen kaum Zwiebelatem. Ist das Gericht fertig gekocht, heißt es Bühne frei für die Säuren zum Abrunden. Ihre Aufgabe ist es, das Gericht zu vollenden, wenn nach dem eigentlichen Kochvorgang noch ein wenig Würze fehlt. Dabei ist es wichtig, dass du die physikalischen Eigenschaften dieser Säuren beachtest und den besten Zeitpunkt für ihren großen Auftritt wählst. Zitronensaft ist beispielsweise eine flüchtige Säure, deren Aromamoleküle sich mit der Zeit in Luft auflösen, wenn sie ihr zu lange ausgesetzt sind. Auch Hitze beeinflusst das Aroma von Säure und lässt Zitronensaft stumpfer werden. Um das volle Geschmackspotenzial auszuschöpfen, solltest du deshalb frisch gepressten Saft benutzen und ihn erst unmittelbar vor dem Servieren hinzugeben. Blink Nummer 7. Achte bei eiweißreichen Nahrungsmitteln auf das richtige Maß an Hitze. Beim Kochen ist Wärme das, was Licht bei der Photosynthese ist. Sie ist das transformierende Element, das roh in gekocht, flüssig in teigig und blass in goldbraun verwandelt. Hitze ist also bei so gut wie jedem Aspekt des Kochens entscheidend, doch an einigen Stellen ist sie ganz besonders wichtig. Das gilt zum Beispiel für die Zubereitung eiweißreicher Lebensmittel. Du kannst dir Proteine wie Fadenknäuel vorstellen, die in Wasser schwimmen. Erhitzt du das Wasser, beginnen sich die Fäden zu lockern. Doch wenn du es noch weiter erhitzt, verklumpen die Fäden, wodurch das Wasser aus ihnen herausgedrückt wird. Dieses Phänomen lässt sich gut an Rührei beobachten. Wenn man es zu lange in der Pfanne lässt oder diese zu heiß ist, trocknet es aus. Um das zu vermeiden, gibt es eine bestimmte Zubereitungsmethode, die gleichzeitig den besten Umgang mit Hitze veranschaulicht. Verquirle zunächst 4 Eier und füge eine Prise Salz sowie einen kleinen Spritzer Zitronensaft hinzu. Stell dann die Herdplatte auf eine niedrige Temperatur ein und bringe ein wenig Butter in einer Pfanne zum Schmelzen. Als nächstes gibst du die Eier in die Pfanne. Während sie langsam garen, rührst du sie mit einer Gabel oder einem Schneebesen ständig um und gibst nach und nach kleine Stückchen Butter hinzu, insgesamt etwa 4 Esslöffel. Immer schön weiterrühren, bis die Eier zu verschmelzen beginnen. Dann sofort die Pfanne vom Herd nehmen. Jetzt braucht es keine zusätzliche Hitze mehr, da die in der Pfanne gespeicherte Hitze ausreicht, um die Eier sanft fertig zu garen. Ebenso wichtig ist es, vor dem Kochen die Temperatur der Lebensmittel selbst zu berücksichtigen. Dazu ein einfaches Beispiel. Wenn du Zutaten direkt aus dem Gefrierschrank in den Ofen schiebst, ist das Ergebnis ganz anders, als wenn sie bereits Raumtemperatur erreicht haben. Nehmen wir an, du probierst die direkt aus dem Gefrierschrank-Methode bei der Zubereitung eines Brathähnchens. Was wird wohl passieren? Du wirst feststellen müssen, dass wenn die Schenkel endlich gar sind, die Brust längst zäh wie eine Schuhsohle ist. Lässt du das Hähnchen hingegen vor dem Backen auftauen, verringert sich die Gefahr des Überkochens erheblich. Blink Nummer 8. Eine großartige Tomatensoße darf nicht anbrennen und braucht einen besonderen Schliff. Ein schönes Beispiel, um das Zusammenspiel von Salz, Fett, Säure und Hitze zu verdeutlichen, ist eines der Grundrezepte der italienischen Küche. Die Tomatensoße. Das Geheimnis einer gelungenen Tomatensoße liegt im Detail. Hier kommt ein Rezeptvorschlag. Gieße eine dünne Schicht Olivenöl bei mittlerer bis starker Hitze in einen Topf. Wenn das Öl leicht zu brutzeln beginnt, füge 2 kleingeschnittene Zwiebeln und etwas Salz hinzu. Nun garst du die Zwiebeln bei mittlerer Hitze etwa 15 Minuten lang, bis sie durchsichtig oder ein bisschen gelb sind, aber noch nicht braun. Als nächstes schiebst du die Zwiebeln an den Topfrand, gibst etwas Öl in die Mitte und 4 Zehen fein gehackten Knoblauch hinzu, den du 20 Sekunden brutzeln lässt. Anschließend fügst du 4 Pfund frische geschnittene Tomaten hinzu, die du mit einem Holzlöffel zerdrückst, um den Saft freizusetzen. Jetzt drehst du die Hitze hoch, bis die Soße zu kochen beginnt. Dann wieder herunterdrehen und das Ganze köcheln lassen. Gib nach Geschmack 1 Prise Salz und ein paar frische Kräuter dazu, beispielsweise Basilikum. Nun, da du die Zielgerade erreicht hast, könntest du versucht sein, unachtsam zu werden. Doch das wäre ein fataler Fehler. Denn jetzt heißt es, die letzte Gefahr zu umgehen. Das Anbrennen. Zum Glück gibt es hierfür einen nicht allzu schwer zu erratenden Trick. Rühre die Soße regelmäßig um. So verhinderst du, dass sie am Topfboden kleben bleibt und anbrennt. Sollte es doch passieren, hör sofort auf zu rühren. Noch ist die Soße nicht verloren, aber sobald du die angebrannten Teile mit dem Rest vermischt, ist es zu spät. Gib die unverbrannte Schicht einfach in einen neuen Topf und lass den verbrannten Rest zurück. Nun heißt es fleißig weiterrühren, damit die Soße nicht erneut anbrennt. Nachdem die Soße etwa 30 Minuten geköchelt hat, ist es Zeit für den letzten Schliff. Gib ca. 180 ml Olivenöl in die Soße und koche sie noch einmal bei mittlerer Hitze für einige Minuten auf. Dann nimm sie vom Herd und fertig. Das köstliche Ergebnis wird für sich selbst sprechen und du siehst, dass gute Küche nicht kompliziert sein muss. Du solltest dir einfach die Eigenschaften von Salz, Fett, Säure und Hitze bewusst machen, bevor du mit dem Kochen beginnst. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass gut zu kochen nicht heißt, sich sklavisch an irgendeine Rezeptanweisung zu halten. Es geht vielmehr darum, das Zusammenspiel der verschiedenen Zutaten zu verstehen und mit den richtigen Kniffen ein leckeres Ergebnis zu erzielen. Dazu gehört, reichlich Salz für dein Kochwasser zu benutzen, die richtige Sorte Kochfett auszuwählen, die Kraft der Säure gekonnt einzusetzen und für das richtige Maß an Hitze zu sorgen. Was du konkret umsetzen kannst, ist, dass du an deiner Sortiertechnik arbeitest. Mit dieser Technik lassen sich kleine Zutaten wie Garnelen, Körner oder gehacktes Gemüse scharf anbraten. Dabei werden sie mit einer flinken Bewegung aus dem Handgelenk so lange im Fett geschwenkt, bis sie von allen Seiten gleichmäßig gegart sind. Das erlaubt es dir, weniger Fett zu verwenden und die Zutaten schön gleichmäßig anzubraten, ohne dafür zusätzliche Kochutensilien zu benötigen. Das macht dich am Herd nicht nur effizienter, sondern wirkt auch ziemlich professionell. Das waren unsere Blinks zu Salz, Fett, Säure, Hitze. Die 4 Elemente guten Kochens von Samin Nosrat. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.